In dieser Podcast-Folge reden wir über Betreiber, und zwar die Pflichten und die Verantwortung eines Betreibers. Natürlich in unserem Beispiel von Brandmeldeanlagen. Wenn dich das interessiert, dann ist das deine Folge für dich. Herzlich willkommen im Podcast Brandschutz to go. Mein Name ist Wenzel, Stefan Wenzel. In der heutigen Podcast-Folge reden wir über die Pflichten und die Verantwortung eines Betreibers. Natürlich von Brandmeldeanlagen. Da das nicht 100% mein Thema ist, habe ich mir einen Interviewgast eingeladen, nämlich Jan-Jörg Schöbel. Er ist Betreiber einer großen Brandmeldeanlage in München. Sein Werdegang, er ist gelernter Fernmeldeanlagenelektroniker, hat 95 beim Handwerk gestartet, 99 zu Siemens und danach hat er beim Betreiber angefangen. Woher kennen wir uns? Denn Jörg und ich, wir kennen uns, weil wir im selben Normausschuss sind. Du weißt es, DIN 14675 natürlich. So erstmal herzlich willkommen, Jörg.
Hallo Stefan, herzlich willkommen. Ich freue mich, hier heute an dem Podcast teilzunehmen zu dürfen, um ein wichtiges Thema zu bereden, die Betreiberverantwortung, wenn man eine Brandmeldeanlage betreiben darf. Und dazu habe ich ein bisschen was vorbereitet und das würde ich jetzt freischalten.
Das mach mal. Für alle die, die im YouTube sind, die sehen das auch. All das, was wir sehen, werden wir natürlich auch sagen. Das heißt, im Podcast wirst du nichts verpassen. Jörg, erzähl mal, Betreiber von Brandmeldeanlagen. Wie starten wir das Thema?
Also, der Betreiber von einer Brandmeldeanlage muss man ja immer erst einmal grundsätzlich überlegen, wer ist denn der Betreiber? Woraus besteht der Betreiber oder wer hat die Verantwortung? Wir haben ein Gebäude mit einer Anlage, ist einfach der Betreiber. Wer ist der Betreiber? Entweder der Eigentümer, der Mieter, der Nutzer oder durch einen Eigentümer oder durch einen Nutzer, ein Dienstleister, Facility Management, Fachfirma oder eine Wartungsfirma, die wohl dadurch möglich ist. Betreiben kann sowohl auch eine juristische Person, natürlich eine Gemeinde, privatrechtliche AG, GmbH oder eine natürliche Person, die wo dahinter hängt. Oder sowie auch Privateigentümer oder Handwerker, die wo dahinter sind. Die unterliegen natürlich in verschiedenen gesetzlichen Vorgaben, die wo dahinter sind, weil was ist das Grundprinzip einer Brandmeldeanlage? Schützen von Personen und der Sachlage, die wo in einem Gebäude drin sind. Hieraus resultiert sich dann immer die Sache, rund um die Uhr soll eine Brandmeldeanlage mit Täuschungsalarm sicherlaufen, weil, ich möchte mal noch kurz einen kleinen Brückenschlag machen, ich bin unter anderem selber Feuerwehr und wie der Stefan es ja vorhin schon mal erwähnt hat, sitze ich mit ihm ja im DIN-Normenausschuss DIN 14675. Ich bin der Delegierte vom Werksfeuerwehrverband Deutschland über Bayern, sitze ich drinnen und tue die Interessen der Industrie des Werksfeuerwehrverbandes in Deutschland vertreten. Und daher kenne ich mich auch mit der ganzen Situation gut aus, was dahinter einer Betreibung verantwortlich sind. Natürlich ohne rechtliche Grundlagen, Stefan, geht es nie, weil ohne Rechtsweg in Deutschland funktioniert nichts. Das ist uns, glaube ich, allen bewusst. Brandschutz steht auch unter anderem im Grundgesetz. Natürlich kann es jeder nachlesen in Artikel 2 des Grundgesetzes. Wir haben daraus resultiert, unter anderem Brandschutz des bürgerlichen Gesetzbuch, steht auch ein bisschen was drin. Jeder Betreiber hat eine Verkehrssicherungspflicht. Die Arbeitsstättenverordnung schreibt das unter anderem drinnen, dass es eine Pflicht eines Unternehmens ist. Gesetzliche Regelung, Strafgesetzbuch, weil wenn was passiert, muss auch dahinter eine Regelung sein, was passiert. Habe ich meine Normen, die Vorschriften verletzt? Habe ich sie nicht eingehalten? Sicherheitszwänge, fahrlässige Körperverletzung ist entstanden, Tötung herangezogen. Das zieht dann im Endeffekt der Richter, der Staatsanwalt, alles hervor und sagt, schau mal her, lieber Betreiber, hier hast du was getan. Brandschutz der Landesbauordnung, der LBO, kennt jeder, die wo mit brandtechnischen Anlagen arbeiten. Ohne der Musterbauordnung geht gar nichts. Hier werden die Voraussetzungen gegeben, dass immer am Ende für Mensch und Tier wirksame Löscharbeiten für die Feuerwehr gewährleistet werden kann. Sowie auch die Versicherung. Versicherung ein sehr schweres Thema mittlerweile, weil die Versicherungen haben ja auch das Interesse, möglichst wenig zu zahlen. Um dies zu erreichen, sind halt auch im Endeffekt die Versicherer dran, um das Schadenrisiko so weit wie möglich nachhaltig zu reduzieren und kalkulierbar für sie machen. Wo das in Zukunft hingeht, wird viel mittlerweile auf dem Flurfunk geredet, Stefan. Aber es wird wahrscheinlich in Zukunft dahin gehen, dass Versicherungen sagen, okay, ich versichere dich erst, wenn du gewisse Voraussetzungen erfüllst. Ist verständlich, es passiert immer wieder zu viel und ein größerer Brandschaden kann bis hin Komplettausfall, Produktionsausfall, je nachdem heranführen und es ist halt doch ziemlich schwierig dann für die Versicherer etwas zu beziffern, was dahinter eigentlich abläuft.
Mhm.
Ja, wie sieht denn das Ganze weiter aus? Weil wir haben die rechtlichen Grundsachen, wir haben verschiedene Kernaussagen. Jedes Land hat ja unter anderem Bundesland seine eigenen baurechtlichen Bauordnungen, so wie ich. Man hört, ich komme aus Bayern, wir haben die bayerische Bauordnung. Natürlich gibt es eine hessische Bauordnung, eine sächsische Bauordnung. Ich könnte jetzt fast, glaube ich, alle 16 durchzählen.
Mhm.
Aber das ist jetzt nicht das Kernthema. Bei Betreiben ist im Prinzip in Deutschland einheitlich. Man muss halt im Endeffekt die Regularien seines Bundeslandes, die wohl noch gegeben sind, dementsprechend wissen, was dahinter noch alles hängt. Und da ist halt im Endeffekt die Landesbauordnung, die MVVTB, die Muster, Verwaltungsvorschrift der Baubestimmungen, sowie auch die Sonderbauverordnungen und Richtlinien, ist Bundesland zu Bundesland individuell in verschiedenen Passagen einzeln geregelt, aber in Kernaussage ist es immer wieder die Musterverordnung, die wo dahinter hängt.
Mhm.
Das sollte man halt einfach ein bisschen wissen. Ja, wie sieht denn das Ganze aus? Wir haben einmal den technischen Baubestimmungen, die RTGA,
mhm.
April 22 wird unter anderem in dem Punkt 2 und 3 von Brandmeldeanlagen und Alarmierungsanlagen gesprochen. Hier gibt es verschiedene technische Vorgaben, die wo quasi der Anordnung sagt, ja, okay, es sind technische Normen sind immer zwingend anzuwenden, weil wenn eine Brandmeldeanlage gebaut wird, braucht man dementsprechenden Vorgaben. Dementsprechend sind auch die verschiedenen Beachtungen und Bauregeln, die wo dahinter hängen, weil ich kann jetzt nicht sagen, ja, okay, ich baue einfach eine Brandmeldeanlage an die Wand, wird schon passen. Ja, da können viele Fehler passieren und die, wo schon den Podcast von Stefan verfolgen, ist es ja auch ein Primärziel, immer wieder zu erklären und auch zu anzudeuten, was für Fehler passieren können oder auch die verschiedenen Personen, die wo er im Podcast immer als Referenten dabei hat, um zu erklären, was dahinter alles passieren könnte. Ansonsten ist ein wichtiger Maßstab in der Verkehrssicherungspflicht eines Unternehmens, die wo im Endeffekt immer verantwortlich sind für ihre Mitarbeiter oder auch für den Kunden, der wo in den Betrieb kommen kann, der wo sich gar nicht auskennt in dem Betrieb und dementsprechend rechtliche, arbeitsstättelrechtliche Vorgaben dahinter sind, sollen die auch dementsprechend wissen, wenn im Brandfall was passiert, was zu tun ist, was regularisch einheitlich ist. Wenn die Alarmierungsanlage angeht, sollte ich das Gebäude verlassen und nicht drin sitzen bleiben und einen Cappuccino zum Trinken anfangen. Bringt, glaube ich, nichts.
Schlechte Empfehlung.
Richtig, eine schlechte Empfehlung wäre das. Ja, wir haben jetzt hier ein Bild, das Bild der normale Gefahrenmeldeanlagentechniker oder Spezialist, Experte wird das wissen, was damit dargestellt ist. Viele Leute zeichnen es anders, ich habe es jetzt so gezeichnet. Am Ende sind es immer vier Säulen. Wir haben einmal den Brandschutz. Wir haben auf der linken Seite den vorbeugenden Brandschutz, auf der rechten Seite den abwehrenden Brandschutz. Was ist das Ziel daraus? Wir haben einen baulichen Brandschutz. Wir wollen das Brandschutzrisiko verringern. Ausbreitung eines Brandes erschweren. Das ist verständlich. Der organisatorische Brandschutz ist im Endeffekt vom Unternehmen selbst aufzustellen. Was ist zu tun? Minimierung, Personenrettung, Brandbekämpfung, geringe Folgenschäden daraus zu erzielen. Und dann kommt in dem Punkt, wo wir dann schwer drinnen sind, der anlagentechnische Brandschutz. Wir wollen, dass eine Brandmeldeanlage den Brand frühestmöglichst erkennt, frühestmöglich, dass die Feuerwehr dann vom abwehrenden Brandschutz kommen kann, um den kleinen Brand zu löschen. Und schon habe ich ein kleineres Schadensereignis. Klar, am liebsten würde man es verhindern, Stefan, da sind wir uns, glaube ich, beide einig.
Glasklar.
Aber wird schwierig, glaube ich, aus der Situation. Die Technik wird immer kompakter, immer intensiver und du bist ja auch schon Jahrzehnte in dem Beruf tätig und wenn man überlegt, vor 30 Jahren, die riesen Begressen-Rechenzentrum, da war es richtig kalt, die Maschinen sind zwar gelaufen, aber heute, wenn ich in ein Rechenzentrum gehe, könnte ich am Ende eine Sauna haben, wenn nicht die Klimaanlage läuft. Da sind wir uns auch, glaube ich, einig, weil die entwickeln wahnsinnig sehr viel Hitze und Hitze ist etwas, was gerne zu einem Brand dann am Ende führen könnte, weil irgendetwas überhitzt und daraus entsteht ein Kurzschluss und dann habe ich genau die Gefahr, die wo wir eigentlich gar nicht haben wollen. Der abwehrende Brandschutz ist die Feuerwehr, wissen wir, die will löschen, möglichst schnell, möchte Schäden und den Verlust auf ein Minimum begrenzen. Der Grundgedanke ist ja dahinter, die Anlage erkennt, die Feuerwehr kommt, soll schnell löschen, nicht die Anlage erkennt und das Gebäude brennt ab, bringt dem Unternehmen oder dem Eigentümer am Ende gar nichts, weil dann hat man, glaube ich, mehr Sorgen dahinter. Lieber eine kleine Sorge als eine große Sorge.
Gut gesagt.
Danke. Da. Was ist im Endeffekt die Aufgabe des anlagentechnischen Brandschutzes? Wir haben im Endeffekt den Brandschutz, den organisatorischen Brandschutz. Daraus entsteht die bauliche Seite einmal der Brandschutz, der wo unter anderem organisatorisch mit der Brandbekämpfung zusammenarbeitet, sowie übergeordnet, aber auch dazu führt, dass im Endeffekt was alles dahinter ablaufen kann, Baustoffe, Bauteile, Brandabschnitte, das wird ja alles regulartechnisch in den verschiedenen Normen dann geregelt, weil Brandmeldeanlage wird ja im Endeffekt erst einmal auf ein paar Blatt Papier erstellt und dann wird bewertet, wie ist das Gebäude gebaut, mit den verschiedenen Kategorien, was wird erwartet, etc. Das würde jetzt den ganzen Rahmen sprengen, glaube ich, wenn ich jetzt noch tiefer gehe, das wollen wir nicht. Wir wollen einfach erst einmal hier zeigen, was auch der Betreiber wissen sollte. Mhm. Das sind Grundvoraussetzungen, die wo ein Betreiber auch wissen sollte, wenn er eine Brandmeldeanlage hat, was dahinter hängt, weil wenn ich jetzt als Betreiber sage, ja schön, ich habe Brandmeldeanlage, gut, die Feuerwehr wird schon kommen und die Feuerwehr wird machen. Nein, ich habe als Betreiber Verantwortungen. Ich muss wissen, was macht meine Alarmierung. Ach, ich habe Fluchtwegsteuerung. Dann muss das gesteuert werden. Ich muss meine Feuerschutztüren regelmäßig warten. Hat jetzt zwar nicht richtig mit der Brandmeldeanlage was zu tun, aber eine Brandmeldeanlage kann auch eine Feuerschutztür zum Beispiel ansteuern. Also muss dann ich schon wieder als Betreiber sagen, ja, ist das geprüft worden? Ist diese Zusammenhängigkeit, die wohl in der Technik dahinter hängt, gegeben? Klar habe ich meine Wartungsfirmen und die Wartungsfirmen sagen, ja, ist geprüft, aber am Ende, wenn was passiert, wäre ich gefragt, ja, ist es auch wirklich richtig geprüft worden, weil das eine Aufgabe eines Betreibers am Ende ja immer ist, was ja in der DIN 14675 sowie auch in der VDI klipp und klar drinnen steht. Der Betreiber muss nachkontrollieren, ob diese Aufgaben erfüllt worden sind. Und das ist halt im Endeffekt doch nicht so einfach, was dahinter alles hängt. Weil, wenn man dann das Ganze betrachtet, wie das Ganze läuft, die rechtliche Grundlage, werdet ihr jetzt hier ein wunderschönes Bild sehen. Wir haben den Brandschutz. Der Brandschutz hat Feuerwehrgesetze und die Feuerwehr beschaut, die wo dahinter hängt. Dann gibt es Versicherungsrechte, die Feuerwehrversicherung und Bedingungen. Es wird noch mehr, meine lieben Leute. Wir haben weiterführende Gesetze, an das, was viele gar nicht denken. Emissionsschutzgesetze, Gefahrenstoffe, chemische Gesetze, Störfallgesetze. Jetzt fragst du dich bestimmt, was meint der mit Störfall?
Erzähl mal.
Störfall? Du hast jetzt einen Industriebetrieb? Mhm. Oder hast auch ein Krankenhaus? Was würde passieren, wenn es im OP brennt? Also,
da will ich nicht auf der Liege liegen, ja?
Ja, auf der Liege will er keiner liegen, aber ich habe im Endeffekt dahinter plötzlich einen Störfall. Mhm. Ich kann am Ende entweder in der Produktionsebene nicht mehr produzieren, ich habe Ausfall, du selbst bist Unternehmer, und wenn du Ausfall hast, wirst du, wenn du bist schon fast kahl, aber dann bist du ganz kahl mit den Haaren, glaube ich, oder? Weil du dann sagst, ja, jetzt habe ich ein kleines Problem, jetzt habe ich einen Störfall, ich kann nicht mehr produzieren. Dementsprechend kann auch die Störfallverordnung hinterlegen, was ist zu tun. Wie läuft der Abfall im Störfall? Dass man sagt, ja, okay, jetzt ist das passiert, Brand hat ausgelöst, hat etwas zerstört und ich muss dementsprechend die verschiedenen Systeme runterfahren vielleicht sogar. Mhm. Und Beispiel Störfall, Kraftwerk. Kraftwerk ist so ein Beispiel. Die haben so eine Störfallverordnung, da wo sie hinterlegt haben, was ist zu tun, wenn es in gewissen Abschnitten brennen würde. Dementsprechend brauchst du auch dementsprechend diese Vorgaben in einem Betrieb, dass du sowas hast. Chemische Verordnung, klar, brennt ein chemisches Lager, braucht man nicht reden. Gefahrenstoffe in einem Krankenhaus, Biolabore, Esslabore, Forschungslabore, da drin sind alles Gefahrenstoffe. Also musst du auch wissen als Betreiber, was ist zu tun im Ernstfall. Dann, was wichtig ist als Betreiber, muss man sich an die Arbeitsgesundheitsschutzgesetze halten, Arbeitsgeschäfteverordnung, die DGUVV3. Wie die merken, es werden immer mehr. Wir haben dann das Baurecht. Die Baurecht hat die Bauordnung, die Sonderbauordnung, so wie bei uns jetzt in Bayern die bayerische technische Baubestimmungen. Dementsprechend gibt es die technischen normativen Regularien. Die VDS, die EN, die VDE, die TR, TRF. Also ich könnte das Bild so eng machen, weil es sind noch viele, viele weiterführende Normen, die wo dahinter sind. Weil es ist einfach ohne Vorgaben nicht möglich, eine Brandmeldeanlage einfach zu betreiben, weil es muss einfach die Vorgabe dahinter sein, dass ich weiß, was ich tue oder wie ich es tue. Weil ich kann zwar, schon wie vorher erwähnt, eine Brandmeldeanlage bauen, kann sie hinhängen, sie löst aus, das Brandereignis wird erkannt, aber die Regularien werden nicht eingehalten, wenn was passiert. Was mache ich dann? Da habe ich ein Problem. Aber dafür haben wir ja diese Vorgaben, dass man einigermaßen einen Leitfaden hat, wie man sowas sich begegnen kann und damit umgehen kann. Um das geht's ja dann. Primär, um was geht's? Wir haben eine Brandmeldeanlage. Die Brandmeldeanlage selbst hat ihren Melder, hat ihren Handfeuermelder. Dementsprechend habe ich ein Leitsystem dahinter. Was kann eine Brandmeldeanlage dahinter alles tun? Meldung einer Bossanlage, Meldung an verschiedenen Löschbereichen, Löschanlagen, Aufzüge, FSA, RWAs, öffnen, schließen. Wichtig, die Feuerwehr rufen, ganz wichtig, Gebäuderäumung durchführen, dass ich meine die Leute rauskriege, wenn was passiert, dass denen nichts passieren kann, habe meine Löschanlagen, habe dementsprechend Fluchtwegslenkung, kommt wieder mittlerweile mehr. Es ist eine Erfindung aus die 70er, 80er Jahre, Fluchtwegslenkung. Manch einer, der wo vielleicht am Flughafen Düsseldorf schon unterwegs war, hat vielleicht am Boden so mal einen weißen Streifen gesehen. Dieser Streifen geht im Brandalarm an und wird grün. Der leitet dich an, wo du hingehen sollst. Das ist eine Fluchtwegslenkung. Und das ist heutzutage in vielen europäischen Ländern beziehungsweise auch in der Welt, in anderen Staaten, wird das schon sehr explizit hergenommen, um auch die Personen besser zu leiten, wo sie hin müssen. Dann kannst du auch die Leitung machen, da sagst du, ja okay, ich habe jetzt ein viereckiges Stockwerk. Im linken Stockwerk brennt's. Theoretisch würde das vordere Stockwerk in das linke Stockwerk laufen, würde die Fluchtwegslenkung sagen, nee, wenn du die Tür öffnest, da läufst du jetzt in den Rauchbereich. Nee, du gehst nach rechts rüber. Das ist dann die Möglichkeit, wodurch eine Fluchtwegslenkung gesteuert werden kann. Weil wir sind uns einig, wenn es brennt, klar, wir können in den Fluchtweg laufen, aber dass du jetzt in den hundertprozentigen rauchfreien Bereich reinkommst, das ist nicht gegeben. Und sowas könnte man mit einer Fluchtwegslenkung und Steuerung realisieren zum Beispiel. Weil das kennen wenige, deswegen wollte ich das jetzt ein bisschen erklären. Klar, Elektroanlagen, Abschaltungen, Zuschaltungen ist ein großes Thema. Entrauchung, Lüftung genauso, die wo dahinter hängen. Aufzugs, die elektroakustischen Anlagen ab. Weil notfalls, wenn das Gebäude geräumt ist, brauche ich jetzt, als Feuerwehrler nicht noch 100 dB Beschallung, um zum Löschen und höre immer wieder, bitte verlassen Sie das Gebäude oder im Kaufhaus Aktion 996, weil der Mitwirt hat dann mit dem Kennwort die Mitarbeiter des Hauses hingewiesen, dass sie das Gebäude räumen sollen. Feuerwehrbedienfeldansteuerung, FAT, SD, Sonder FSD oder dementsprechend Schranken- oder Torsteuerungen auf. Das ist die Grundlage einer Brandmeldeanlage. So, was ist Brandmeldeanlage? sichtbar und unsichtbare Raucherosole zu erkennen und sagen, ja, okay, ich muss das erkennen. Schwelbrand, Feuer, die Wärmeentwicklung oder Störung oder Sabotage. Stefan, was ist eine Sabotage?
Da kommt einer, der will mir nichts Gutes, ja?
Könnte man fast so sagen, aber wir sind ja keine Einbrecher, sondern wir bewegen uns ja da in der Hinsicht hinein, in der Sabotage, Brandmelde, technische Sabotage. Ich habe am Ende Bartelida.
Zeig mal.
Steuerung von Alarmierungseinrichtungen, Feuerschutz für den Rauch und Maschinen, habe ich ja vorher schon mal gesagt. Alarmieren ist wichtig, Feuerwehr, Sicherheitskräfte, dementsprechend die Öffentlichkeit. Weil habe ich jetzt ein größeres Industriegelände, kann es sein, dass ich jetzt außenrum die Öffentlichkeit auch alarmieren muss, weil jetzt hat mir was Größeres abbrennt. Im Objekt anwesende Person, ganz wichtig. Informieren, Bedienfeld, Paralleltableaus, Lagetableau, Drucker, dementsprechend, dass man auch weiß, wo was passiert. Ein Auszug, wo wir eigentlich schon immer wissen, dass es einen Betreiber gegeben hat. Viele wissen das ja gar nicht. Die alten Ägypter haben die ersten organisatorischen Feuerlöscheinheiten gehabt. Oder in Rom wurden die erste Feuerwehr gegründet im 21. Jahrhundert vor Christi. Oder im Mittelalter wurden verschiedene Zünfte dazu verpflichtet, im Notfall einzugreifen. Im 13. Jahrhundert wurden die ersten Feuerwachen organisiert in verschiedenen Städten, zum Beispiel wie in der Stadt Göttingen. Oder der Nachtwächter war auch damals eine wichtige Institution. Es war im Endeffekt ein Feuerwehrerkennungsmann, war im Endeffekt der mobile Brandmelder, damals schon. Anordnung der Brandverhütung wurden die ersten in Berlin 1500 Jahrhundert schon gestellt. Oder in Berlin wurde die elektrische Feuermeldeanlage 1891 schon gebaut. Unterirdische Kabelverbindung zu 37 Feuermeldern wurden da schon zusammengeschlossen. Man sieht, das ganze Brandmeldetechnik-Thema ist jetzt kein Neuzeitthema, sondern es ist ein Thema, das was Jahrhunderte sogar zurückgeht. Weil Brand war schon immer eine gefährlichsten Sachen und dementsprechend hat man sich da schon immer Gedanken darüber gemacht. Mit der Branderkennung dahinter. Beispiel, jeder, der wo in der Brandmeldetechnik unterwegs ist, kennt den klassischen Vogel. Man hat zwei Vögel hineingesetzt. Warum zwei Vögel? Weil der eine hätte ja krankheitsbedingt umfliegen können. So wurde noch kein Fehlalarm ausgelöst. Weil wenn nur einer gewesen wäre, hätten wir einen Fehlalarm gehabt, weil der zweite Vogel ist erst dann runtergefallen, wenn die CO-Werte zu hoch geworden sind in dem Raum und dann wurde dementsprechend unten, hier unten ein Kontakt ausgelöst und es war dann der Brandalarm, der klassische Brandalarm mit zwei Wellensittiche.
Es war also die erste Zwei-Melder-Abhängigkeit, ja?
Richtig. 1894, muss man bedenken, Stefan.
Ja.
So. Begriffe aus der Brandmeldetechnik, was wichtig ist, ich als Betreiber muss immer sicherstellen, dass es keinen Falschalarm geben sollte. Ich sage nicht muss, weil müssen schafft man nicht. Der Oberbegriff ist im Endeffekt der Falschalarm. Daraus resultiert dann der böswillige Alarm oder der Fehlalarm zu einem Täuschungs- oder Störungsalarm. Mhm. Was ist ein böswilliger Alarm? Das ist das, was vorher ich gesagt habe, Sabotage. Tiefgarage. Jemand tut böswillig mit einem Feuerzeug den Wärmemelder auslösen. Das ist eine böswillige Auslösung zum Beispiel. Oder klassisch gesehen in der Schule, weil die Kinder jetzt unbedingt noch länger Mittagspause haben wollen oder der Lehrer sie zu sehr geärgert hat, wird der Handfeuermelder eingeschlagen. Ist im weitesten Sinne ja, im wahrsten Sinne, ich habe böswillig was ausgelöst, was ich nicht tun sollte. Der Täuschungsalarm selber, der Brandmelder hat ausgelöst, eine Gefahr erkannt, was er auch sollte. Und das sind halt verschiedene Medien, wie zum Beispiel eine Zigarette oder auch, wenn ich löte oder irgendwie Schleifarbeiten mache. Ja. Der Melder weiß das nicht. Und am Ende sind es Aerosole, die wo der Melder in seiner Kammer erkennt und muss dann auslösen. Natürlich haben wir mittlerweile ja auf dem Markt sehr intelligente Melder, da wo man so welche verschiedenen digitalen Parameter drin hat, dass man sowas auch ausblenden könnte. Aber das Grundprinzip eines Brandmelders, er hat es erkannt und daraus ist im Endeffekt der Alarm entstanden. Oder Auslösung durch einen technischen Defekt. Das kann man nicht verhindern, weil selbst das beste Auto, das aufs gewartet ist, kann plötzlich stehen bleiben. Ist halt eben so. Kann man nicht ändern. So, was ist wichtig zu wissen? Wenn jemand einen böswilligen Alarm auslöst, ist ein Missbrauch von Notruf. Beeinträchtigung von Unfallverhütung und Notfallsmittel. Ich rufe die Feuerwehr, die wo im Endeffekt vielleicht woanders gerade besser gebraucht werden könnte. Das ist in der heutigen Zeit immer mal wieder, wenn man in der Presse nachschaut oder in der Presse verfolgt, passiert das ja immer wieder. Aber die wenigsten wissen, dass dahinter dann doch organisatorische Maßnahmen auch in der Feuerwehr geregelt werden müssen. Wenn jetzt eine Wache ausgerückt ist, weil jemand einen böswilligen Alarm ausgelöst hat, muss eine weiterführende Wache in den anderen Wachbereich einfahren und der Weg kann aber auch plötzlich länger sein. Und das ist halt im Endeffekt, man muss bedenken, wir können ja nicht in jedem Stadtteil 4 Wachen tun, geht nicht, oder im Dorf bei 5000 Einwohnern 6 Feuerwachen aufstellen, dass das im Endeffekt abgesichert ist, ist er bei einer böswilligen Alarm, muss die andere Feuerwehr raus oder du schaffst es, dass du da hinkommst. Aber das muss man halt bedenken, was dahinter passieren könnte.
Wir wollen damit sagen, dass es kein Kavaliersdelikt ist und das hat Konsequenzen, ja? Also
richtig. Ja. So, als Betreiber muss ich auch eine alarmorganisatorische Sache durchführen. Die Festlegung, die wo dahinter ist. Ich muss ja auch wissen, was ich da alles tue. Dass ich sage, ja, schön, ich habe eine Anlage. Ich muss aber wissen, was ich als Betreiber tue. Die Feuerwehr wird gerufen. Welche Planer brauche ich? Ich brauche einen Errichter, eine Wartungsfirma. Kann beides, der Planer, Errichter, kann alles identisch sein. Aber die, wo dahinter sind, im Endeffekt brauche ich ja auch als Betreiber die Vorgaben, was ich an die Wand hänge. Und diese Vorgaben sind regularisch wieder vorgegeben. Ich muss Brände verhüten, offenes Feuer, muss auch dann sagen, ja, was ist zu tun? Du kannst das oder das tun, bitte geh das oder unternehme das. Das sind die klassischen Vorgaben. Jeder, der wohl in einem Betrieb unterwegs ist, kennt diese Vorgaben. Er kriegt seine jährliche Brandschutzunterweisung, dass er Bescheid weiß, was er tut. Ende. Ja, was läuft daraus? Ich muss mich auch abstimmen mit der Feuerwehr. Ein sehr wichtiges Punkt. Ich als Betreiber kann nicht sagen, ja, Feuerwehr, komm einfach rein. Nee, die Feuerwehr sagt, was muss ich denn beachten? Gib mir mal bitte über einen Feuerwehrübersichtsplan oder Feuerwehrplan nach der DIN 14095. Was ist denn alles in deinem Werk? Wo sind denn die Starkstromanlagen? Wo sind die Gefahren? Klar, ich kann ein Gebäude hinkommen als Feuerwehr, das was 100 auf 100 Meter ist, schön, und am Ende auch noch 30 Meter hoch. Schönes Gebäude, schöner Bunker, aber was ist da drinnen? Also muss ich als Betreiber der Feuerwehr die Handlingsanweisung geben, was ist zu tun? Wie musst du da reingehen? Weil, Beispiel, das ist jetzt eine Halle, und in der Halle wird jetzt dort was produziert. Und das ist jetzt zum Beispiel im hygienischen Bereich. Jetzt stürme ich mit der Feuerwehr rein. Was passiert? Jetzt würde ich hier das Ganze da drin verdrecken, weil meine Klamotten sind jetzt nicht die saubersten. Und jetzt habe ich plötzlich als Betreiber ein Problem. Klar, wenn es an Brand ist, es ist verständlich, dass ich sie reinlaufen, aber habe ich jetzt einen Täuschungsalarm? Muss ich Regularien schaffen und sagen, hey Feuerwehr, bis dahin, dann muss ich als Betreiber wieder eintreten und sagen, ja, okay, auch wenn du die Feuerwehr bist, bitte umziehen, wir können reingehen, wir haben nachgeschaut, es ist nichts. Verständlich, die Feuerwehr will es ansehen, aber auch die Feuerwehr tätigt das dann, sie hält sich dann an die entsprechenden Vorgaben, die wo ich als Betreiber Hygieneschutzvorrichtungen einhalten muss. Und das kann ich so in den Feuerwehrplan hinterlegen. Dementsprechend kann auch die Feuerwehr richtig damit arbeiten. Eine sehr wichtige Betreiberaufgabe unter anderem. Jetzt kommen wir zu der wichtigsten Sache, da wo wir heute uns ja auch zusammengefunden haben. Was sind die Anforderungen, wenn ich jetzt eine Brandmeldeanlage habe? Wir haben jetzt die ganze Zeit so ein bisschen drüber geredet. Ich habe eine Brandmeldeanlage, wir haben die Gesetze dahinter, habe gewisse Anforderungen. Und jetzt gehen wir ein bisschen in das Thema ein. Was muss ich denn tun als Betreiber? Was sind denn meine eigenen Anforderungen? Wie muss ich damit umgehen? Der Betreiber muss immer regelmäßig eine Begehung machen. Das wird leider immer verkannt, weil viele meinen, ich habe einen Wartungsvertrag, die Wartungsfirma macht's. Jein, Ein deutliches Jein. Nein, kann man nicht sagen, aber ein Jein. Es gibt verschiedene Verträge und dementsprechend, je nachdem, was ich abgeschlossen habe, aber am Ende als Betreiber habe ich immer noch eine Verantwortung, dass ich sage, ja, ich muss eine Begehung durchführen und muss nachschauen, was ist denn zu tun. Heißt im Endeffekt für mich konkret, ich muss immer alle paar Monate, eigentlich jedes Quartal, durch mein Campus-Bürogelände laufen und alle Meldesignalgeber einzeln sich. Klar, in der DIN 14676 in der Heimrauchmelderverordnung gibt es ja unter anderem mittlerweile Rauchmelder mit Ultraschallsensoren, die wo dann sagen, ja, ich bin verdeckt etc. melden. Wer weiß, vielleicht kommt es auch in Zukunft in der jetzigen Brandmeldetechnologie, aber meines Wissens gibt es das noch nicht so direkt auf dem Markt in der professionellen Technologie. Das wäre eine kleine Unterstützung, weil wenn jemand zuklebt, den Melder, reagiert er. Ich kenne das bei den Heimrauchmeldern, habe ich schon auch ausprobiert zu testen, ob das wirklich funktioniert. Klebst du das Ding zu, das Ding pfeift. Er hat es erkannt, seine Aufgabe. Ist ein Ultraschallsensor drin, der wo das erkennt. Ist eine gute Sache, aber dementsprechend, wenn ich so ein Großanlagen plane, dann wird es ja nur noch pfeifen wahrscheinlich am Ende. Aber es ist ja nicht nur das damit, ich muss meine Wartungsverträge mit der Begehung, die wo nicht inkludiert sind, selbst als Betreiber regeln. Also ich sage, okay, entweder habe ich qualifiziertes Personal, die wodurch eine sachkundige Person geregelt ist, VS in der DIN, VDI, 833 ist es erläutert, oder in der DIN 14675 ist es ja auch erläutert, was das sind, oder eine Elektrofachkraft. Jetzt in meiner Person, ich biete beides.
Entschuldigung, die meisten Begehungen, die finden nicht statt.
Leider.
Wenn man mal Retalk macht, ja. Eingangs hast du gesagt, richtig, alle denken, sie haben einen Wartungsvertrag, / Instandhaltungsvertrag. Ich muss ja nichts machen. Begehung ist meistens nicht inkludiert.
Also, richtig, das ist nicht inkludiert. Deswegen bin ich ja hier bei meinem Arbeitgeber angestellt, um dieses zu gewährleisten. Sie haben halt sich eine Elektrofachkraft gekauft, der wo das kann, mit zusätzlicher feuerwehrtechnischer Komplettausbildung. Also ich kann halt mehr abbilden, was halt auch bei einem großen Kunden, wo ich tätig bin. Wir haben ja nicht nur, sage ich mal, 1000 Brandmelder, wir sind schon über 15.000 Brandmelder, wir haben hier schon 80 Gebäude, da ist es schon ein bisschen anders dargestellt, das Ganze. Natürlich kann der Betreiber ein eigener Instandhalter sein und die Maßnahmen alle selbst durchführen oder beauftragen. Die Verantwortung der Betriebsbereitschaft darf nicht an einen Instandhalter übertragen werden. Was manche auch denken, dass das möglich ist, nein, geht nicht. Weil am Ende ist immer noch der Eigentümer der Verantwortliche. Weil wenn du Auto fährst, glaube ich, kannst du jetzt nicht neben dir der Frau sagen, du hast jetzt die Verantwortung, wenn ich jetzt die rote Ampel überfahre. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Ist ein fiktives Beispiel, aber ich habe im Laufe der Zeit über die Jahre, weil ich bin ja auch unter anderem Trainer für gesetzliche Normen, erkannt, das Liebste des Deutschen ist sein Auto. Ohne Auto kann er nicht weiter. Und wenn du dann sagst, ja, du musst ja auch jedes Jahr dein Auto alle zwei Jahre dein Auto zum TÜV fahren oder alle drei Jahre, wenn es ein neues Auto ist, fährst du nach drei Jahren. Warum machst du das? Ja, weil ich es muss. Ja, weil es eine Regel gibt. Eine Vorgabe. Und was anderes ist in der Brandmeldetechnik auch nicht. Und da versuche ich immer so diesen Brückenschlag zu tun, Stefan, wo ich sage, überlegt sie mal, ihr habt ein Auto, da haltet ihr euch an die Regularien und bei der Brandmeldeanlage, am Ende ist eine Brandmeldeanlage genauso wie ein Auto. Wenn man es genau betrachtet.
Gutes Beispiel, ja.
Weil ich im Endeffekt Regularien einhalten muss. Und diese Regularien sollte sich jeder bewusst sein. Ja, okay, wenn ich Auto fahre, muss ich sie identisch eigentlich vergleichen mit meiner Brandmeldeanlage. Und so wie du jetzt gerade vorher wirklich gesagt hast, das ist nicht inkludiert, sollte jetzt eigentlich plötzlich das große Fragezeichen kommen oder der Stern platzen. Ups, ich sollte vielleicht doch einmal meinen Betreiberpflichten nachkommen. Die Anforderungen, die wohl grundsätzlich dahinter sind, die wohl ein Betreiber machen sollte, die Begehung viermal jährlich, alle Maßnahmen zu sichten, ob die Anlage, so wie sie installiert worden ist, auch richtig ist, die Dokumentation, Raumnutzung, Raumgestaltung. Es ist schwierig, je größer ein Objekt ist, kann ich aus eigener Erfahrung mitteilen, ja, es ist schwierig. Man hat seine eigene Bauabteilung, die Bauabteilung lässt plötzlich bauen und nach 3 Monaten gehe ich plötzlich durch und stelle fest, dass aus einem Großraum plötzlich 3 Räume mehr geworden sind und die anderen 2 Räume keine Überwachung haben. Dann gehst du plötzlich zu deinem Bauleiter und sagst, hey du, ach, an die Decke habe ich nicht geschaut. Dann schon noch wieder ein Problem, wenn ich einfach durch mein Brandschutzkonzept verpflichtet bin, eine Vollüberwachung zu leisten, muss ich die 2 Räume dazu bringen. Wird aber dann bei größeren Betrieben immer wieder vergessen. Deswegen ist ja dieser Schutzmechanismus über die VDE oder über die DIN 14675 ja dafür da, dass der Betreiber hingewiesen wird, geh deinen Betreiberverantwortungen nach, weil du kannst es erkennen. Natürlich sollte es die Richterfirma oder die Instandhaltungsfirma auch erkennen bei der Prüfung, weil das ja eine Grundvoraussetzung ist. Und wer die Fachkraft nach DIN 14675 beim Stefan hier macht, lernt man das ja auch unter anderem, sowas zu erkennen. Es ist ja nicht das, wo man da sagt, okay, ich muss das ja nicht kennen, muss das nicht wissen. Nee, der, wo da durchgeht und diesen Abschluss hat zum Beispiel, sollte das erkennen, ach ja, hier stimmt was nicht. Lieber Betreiber, ich habe jetzt erkannt in meinen normalen Instandhaltungsarbeiten, weil klar, wenn ich im Januar noch ein Großraumbüro gehabt habe und ich habe jetzt da bloß einen Melder drinnen und im nächsten Raum habe ich den nächsten und ich habe 4 Melder, gibt Firmen, die muss sagen, ich prüfe Melder 1, Melder 2, Melder 3, Melder 4 im 4. Quartal. Kann das sein, dass er dann in die anderen Räumlichkeiten ja nicht reingeht? Weil es ist ja regularisch geregelt, der Betreiber hat ja nachzuschauen, alle 3 Monate auch noch. Darum ist ja auch die Instandhaltungsfirma herausgenommen, weil ich ja als Betreiber meiner Verantwortung ja auch irgendwo nachgehen muss. Ich muss zum Beispiel sicherstellen für die Feuerwehr, ein sehr wichtiges Thema. Die Feuerwehrlaufkarten ist keine Instandhalteraufgabe, sondern es ist eine Aufgabe des Betreibers, dass sie richtig sind. Klar, die Instandhaltungsfirma kann die Feuerwehrlaufkarte erstellen, aber sie sichtet sie nicht. Und wenn sich was ändert, bin ich daran verpflichtet, diese Änderung nachzuführen. Und dahinter hängt jetzt aber nicht nur die Feuerwehrlaufkarte. Sobald ich jetzt dort aus einem Raum 4 Räume mache, muss ich es auch im Feuerwehrplan nachtragen. Weil der Feuerwehrplan ist dahinter ja auch noch. Und das ist jetzt keine direkte Brandmeldeanlage, der Feuerwehrplan. Was ich jetzt hiermit sagen will, es sind immer wieder mehrere Verknüpfungen dahinter. Es ist ein Zahnrad, das was ein anderes Zahnrad plötzlich in Bewegung setzt, erst wenn es dran ist. Und dann, das ist die Aufgabe des Betreibers, der wo sagen muss, okay, was sind denn alles die Aufgaben, die wo ich begleiten muss? Das hängt dahinter. Unter anderem auch die, wichtig, Feuerwehrleiter. Ein sehr schwieriges Thema. Dadurch, dass ich ja den Beruf früher selber gemacht hast, wie du ja schon gesagt hast, Aussagen, ja, die Feuerwehr wird schon die Leiter selber prüfen. Ich kann dir die Leiter nicht raus. Und du so, die Feuerwehr stellt nicht die Leiter, sondern du als Betreiber hast die Leiter gekauft oder als Eigentümer deiner Brandmeldeanlage. Wer ist denn nach Arbeitsstättenrichtlinie verantwortlich für die DGUV-Leiterprüfung dann? Du, lieber Betreiber.
Wer sonst? Ja.
Ich? Ja, ich komme doch gar nicht an die Leiter. Nein, 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 lieber Betreiber, bei der Übergabe der Brandmeldeanlage, geschweige denn auch Abnahme durch einen Sachverständiger beziehungsweise die Endabnahme durch die Feuerwehr, wird dir auch ein Schlüssel übergeben. Wo hast du diesen Schlüssel? Ach, stimmt, da habe ich meinen Schlüssel gekriegt. Ach, keine Ahnung. Ja, den Schlüssel hast du aus gewissen Gründen gekriegt, dass du da nachschauen kannst, dass auch du deinen Vorgaben, die gesetzlich durch andere Regularien geregelt sind, nachkommen kannst. Und ich selbst in meinem Betrieb habe über 200 Feuerwehrleitern. Also damit kannst du jemanden extra gut beschäftigen, der wo das ganze Jahr da immer die Leitern prüfen darf. Aber das ist ein wichtiger Punkt, den wo ich gerne hier mitgebe. An das wird gar nicht gedacht. Und wenn jetzt ein Feuerwehrmann bei einer nicht geprüften Leiter runterfliegt, sollst du als Betreiber deine Versicherung weil der UVV der Feuerwehr sagt, dann kontrolliert nach und stellt fest, die Leiter war nicht geprüft. Und dann kommt die erst einmal zum Betreiber und sagt, lieber Betreiber, du bist deinen Pflichten nicht nachgekommen, weil, schau mal nach, Arbeitsstättenverordnung, DGUV, Leiterprüfung. Da kommst du nicht raus, aber deswegen wird halt nicht erkannt, weil einfach das, was wir jetzt hier in dem Podcast hier rüberbringen will, der Stefan und ich, worum ihr, denke ich, mich auch hineingenommen hat, um auch hier Tipps zu geben, dies zu erkennen, dass dahinter wahnsinnig viel hängt. Das ist nicht nur das Einzige, dass man sagt, man hat eine Brandmeldeanlage, Auslösung, Alarmierung, fertig. Nee, dahinter hängen so viele andere kleine Rädchen, die wo erst in Bewegung treten, wenn es benötigt wird. Und das, wie ich schon vorher gesagt habe, ein sehr wichtiges Thema. Die Umgebungsbedingungen kann sich plötzlich ändern. Ich habe aus einem Raum, was früher ein Büro war, und ich habe plötzlich eine Küche, muss ich überlegen, ob der jetzige Rauchmelder geeignet ist für die Küche oder ich brauche dementsprechend vielleicht einen Thermomelder oder einen Thermooptischmelder, je nachdem, was benötigt ist. Muss ich als Betreiber wissen, dass ich hier dementsprechende Maßnahmen zum Instandhalter gebe und sage, hey, lieber Instandhalter, bitte ändern. Ordnungsgemäße befestigte Anlagenteile. Klar, wenn der Melder runterfällt, gebe ich es dem Instandhalter, weil ich es erkannt habe und sehe. Beschädigung, Verschmutzung der Anlagenteile. Viele wissen gar nicht, als Betreiber zum Beispiel, klar, wenn es die Errichterfirma bei der Instandhaltung erkennt, kann zum Beispiel durch die Sonne ein roter Handfeuermelder kann plötzlich nach Jahren kein roter Handfeuermelder mehr sein. Ich habe sie schon in Gelb gesehen, in Orange gesehen, weil er einfach die Farbe ausgeblichen hat. Jetzt kommen wir schon wieder zu einer Norm, die wo ich jetzt mal nur einfach angreife, die EN 54 regelt, wie die Farbe auszusehen hat. Das sollte ich als Betreiber wissen. Und was wichtig ist, ich muss auch die Sicherstellung machen eines Betriebsbuches auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Hat sich immer schön brav die Errichterfirma eingetragen? Hat die ihre Wartungen eingetragen? Hat sie ihre Störungen eingetragen? Weil dieses Betriebsbuch ist das Herz einer Brandmeldeanlage oder einer Alarmierungsanlage. All dahinter kann man nachvollziehen, was war. Die Anforderungen, die wo weiter hinterhängen, sind UE-Abschaltungen. Muss der Betreiber bei Maßnahmen, wenn er die UE abschalten lässt oder abschalten tut, muss er dementsprechende Ersatzmaßnahmen treffen. Weil zu diesem Zeitpunkt kommt keine Automatisierung mehr zu die Feuerwehr. Also kann keine Feuerwehr automatisch kommen. Ich muss dementsprechend auch bei Abschaltung der Melder dementsprechend handeln. Was für Ersatzmaßnahmen kann ich treffen? Ich baue jetzt ein ganzes Stockwerk um. Ich habe 3 Stockwerke, baue im Endeffekt den ersten Stock um, Erdgeschoss und dritter Stock. Zweiter Stock hat seine Brandmeldeüberwachung. Und ich kann jetzt nicht sagen, monatelang tue ich den ersten Stock nicht überwachen. Nein, ich habe meine Verpflichtungen, die wo dahinter sind, einzuhalten, immer 365 Tage, 24 Stunden eine Brandüberwachung zu stellen. Wird oft vergessen, verkannt, was dahinter ist. Entweder tue ich es personell machen oder ich kann es technisch mittlerweile lösen. Gibt es verschiedene technische Möglichkeiten, die ich dann dementsprechend organisatorisch regeln sollte. Weil wenn es in dem ersten Stock es zum Brand kommen sollte, hat der drüber liegende Stock wahrscheinlich eher Probleme als der untere, ist auch klar. Mhm. Aber wenn der nicht mehr flüchten kann, wird schwierig. Und dann kommt wieder die Staatsanwaltschaft und sagt, du, lieber Betreiber, du hättest. Weil du hast ja in deinem Brandschutzkonzept eine vollflächige Brandmeldeanlage drinnen stehen. Also es hängt immer wieder mit die verschiedenen Regularien zusammen, die wo dahinter sind. BMA müssen spätestens nach 72 Stunden der Störungszustand in den Sollzustand zurückversetzt werden. Wichtig zu wissen, klar, in heutigen Zeit wird es ab und zu ein bisschen schwierig, sind wir uns, glaube ich, auch einig, weil mittlerweile teilweise auch Lieferzeiten auf manche Dinge drauf sind, aber ich denke mal zu 99,1% funktioniert es.
Bei der Zertifizierung für die Facharbeiter, das ist ein Kernthema, ja?
Ja.
Das heißt Mindestbestand an Material.
Ja, aber jetzt hast du einen größeren Fall gehabt, weil ein Gewitter drüber gezogen ist. Du brauchst das Material und das kenne ich ja als Techniker selber, da wo ich nächtelang unterwegs gewesen bin, weil schwere Gewitterzellen drüber gezogen sind. Irgendwann war das Material aus.
Ganz klar.
Dann ist das kannst du nicht klar nennen.
Nein, das Ding hat ein Ende oder eine Grenze, ja.
Richtig.
Dann ist es der Mensch, der da rumlaufen muss, den du beauftragst.
Genau, du hast es gerade wieder erkannt. Dann sollte der Richterfirma oder der Instandhalter mir sagen, lieber Betreiber, jetzt musst du bitte wieder in Kraft treten. Ja. Ich kann nicht. Dann komme ich wieder nach oben. Festlegung von Ersatzmaßnahmen, personell oder technisch. Wichtig ist, die Dokumentation der Ersatzmaßnahmen an der Erstinformation zu hinterlegen für die Feuerwehr, dass sie weiß, was zu tun ist. Ersatzmaßnahmen sind auch immer wieder mit der Baubehörde abzustimmen. Ganz ein wichtiges Kernthema, was gerne mal so geredet wird oder so geredet wird. Ja, die wiederkehrende Wiederholungsprüfung nach SV-Prüfverordnung gibt es in jedem Bundesland.
Wird gern gemacht. Habe ich gehört.
Richtig, wird sehr gerne gemacht. Aus dem Hintergrund, weil einige denken sich, der Richter oder der Instandhalter muss mich darauf hinweisen. Nee, bitte, liebe Betreiber, die wo hier mal zuhören oder sich den Podcast anschauen, liest bitte mal in euren Baurecht nach. Wiederkehrende SV-Prüfung ist der Betreiber verantwortlich, nicht die Errichterfirma. Sie kann höflicherweise oder weil sie das als Dienstleistung sieht, mich darauf aufmerksam machen. Aber ich bin verpflichtet, sie alle 3 Jahre zu machen. Jetzt komme ich wieder zu meinem Beispiel. Ihr Auto fahren sie auch alle 2 Jahre zum TÜV. Und was anders ist eine Brandmeldeanlage auch nicht. Es muss halt alle 3 Jahre ein Sachverständiger oder eine sachkundige Person kommen und muss das nachkontrollieren. Und im Umkehrschluss, wenn Sie mal das betrachten, jede Errichterfirma oder Instandhaltungsfirma kann ja nur dadurch profitieren. Es ist ein Qualitätsmanagement dahinter. Betrachten Sie es als Qualitätsmanagement mal. Ich krieg die Sicherheit als Betreiber, dass meine Anlage nochmal von einem Übergeordneten, der wo durchläuft mit der Errichterfirma und stellt vielleicht Mängel fest über die Errichterfirma, weil klar, irgendwann wird man mit betriebsblind, heißt es immer so schön. Mhm. Nicht so richtig erkannt hat.
Genau, oder ist er hält der Fahrradkette, ja. Er hat's nicht
richtig, richtig. Nur ein kleiner Tipp. Bitte dran denken. Der Betreiber ist ja auch unter anderem verantwortlich, die Brandvollsteuerungskette in gewissen Zeitabständen alle 3 Jahre durchzuführen. Auch ein schweres Thema in der DIN 14675 Zertifizierung. Klar, gibt es Objekte, da wo das schwierig wird. Bin ich auch dabei. Aber das kann man dementsprechend auch versuchen zu regeln. Sachverständige gehen mit. Prüfsachverständige bin ich ja auch unter anderem im Hintergrund als sachkundige Person. Wenn ich weiß, okay, das ist nicht realisierbar, manche Dinge so zu tätigen. Wenn Personengefährdung dahinter ist, muss man sich was einfallen lassen. Dementsprechend kann man auch die verschiedenen Aufgaben anders darstellen und sagen, ja, okay, vielleicht kann ich das zusammenhängen, weil ich ja mal einen Alarm gehabt habe und kann mir das über Protokolle zeigen lassen, dass es ausgelöst hat. Weil es ist halt nicht alles hundertprozentig möglich. Und wenn man jetzt zum Beispiel in ein Krankenhaus schaut, ein OP, der wo 365 Tage im Betrieb ist, wird schon schwierig, solche Dinge zu tätigen. Ist nur mal ein Beispiel, das, was ich auch selbst schon kennengelernt habe, aus früheren vergangenen Zeiten. Und der Betreiber sagt dann, ja wie? Wenn jetzt du reinkommst, weil du jetzt einen Schlaganfall hast, soll ich die Brandmeldefirma ihre Aufgaben machen? Oder willst du lebend wieder rauskommen? Schwieriges Thema, aber hier muss mal auch ein bisschen weiter über den Tellerrand geschaut werden. Die Technik ist gut. Klar, gehört geprüft. Aber man muss halt auch rausfinden, wie man prüft. Man muss vielleicht andere Prüfzyklen entwickeln, aber da ist dann der Betreiber wieder gefragt. Was ist möglich? Wie kann ich es realisieren? Und wenn ich es bloß in kleinen Schritten mache. Gehen tut's. Mhm. Organisatorische Mittel für die Hilfskräfte. Noch einmal. Leiterprüfung nach der DGUV 208-016. Wichtig. Meine Feuerwehrpläne immer aktuell zu halten. Die DIN 14095 regelt das eindeutig. Ich bin verpflichtet, diese aktuell zu halten und auch jährlich zu sichten. Auch eine Aufgabe, die wo gerne Habe ich gemacht. Du weißt, was ich damit meine, glaube ich. Die Aufgaben, wenn ich eine Begehung mache. Die Regelmäßigkeit ist in der VDE 0833 niedergeschrieben. Wichtig, 0,5 Meter von der Wand weg. Wie, warum, weshalb, kommen wir später mal dazu. Es hat technische Vorgaben, die wo die EN54 vorgegeben hat, weil sonst kann der Melder ja technisch nicht einwandfrei arbeiten. Natürlich kann es Probleme geben, wenn der Gang bloß 80 breit ist, kann ich keine 0,5 gewährleisten. Also ich will auch die Kirche im Dorf lassen, nicht, dass einer jetzt sagt, was mache ich mit einem 80 Zentimeter Gang? Ja, Leute, weiß ich selbst, war lang genug in dem Bereich unterwegs. Die Kirche kann man im Dorf lassen. Aber es ist ein normales Regularienwerk, das, was man oft draußen feststellt, dass der Techniker das gar nicht erkannt hat, weil er das hingebaut hat oder irgendjemand hingebaut hat und gar nicht weiter damit gedacht hat und der Melder plötzlich nur noch 10 Zentimeter von der Wand ist. Weiterführende Aufgaben sind Ausnahmen von der Überwachung, die wo man kennen kann, Überwachung einbezogen oder hinsichtlich der Brandlast weiterhin unbedenklich sind, kann man sagen, okay, brauche ich keinen Brandmelder. Oder auch die Schutzziele und die Schutzkonzepte bauliche Veränderungen angepasst worden sind. Jetzt mal ein paar Beispiele. Die hängende
Hand. Mal sehen, ja.
Das ist ein Rauchmelder mit der hängenden Hand.
Ja, genau.
Ein sehr übliches.
Ja. Der Maler war da, oder was sagen wir?
Ja, der Maler war da, aber man hier kann der Maler eine Decke malern, weil das ist eine Decke, die ist aus Metall.
Das war
wird schwierig. Aber so blaue, weiße Handschuhe oder sonstiges, egal wo ich unterwegs war, schon in meiner beruflichen Laufbahn, ich weiß nicht, wo die Leute das herzählen. Oder wie sie am Ende zu diesem Melder kommen. Beispiel, ich habe gestern wieder etwas in meinen eigenen Betrieb erkannt und habe mich dann gefragt, die Leiter, die wo in der Nutzungseinheit ist, jetzt bin ich 1,87 Meter groß, ich habe eine 6-sprossige Leiter und ich komme gerade noch hin, dass ich den Handschuh klicke, aber bin noch gar nicht am Melder. Entweder ist der andere Mensch 2,20 Meter groß gewesen oder der hat eine eigene Leiter mit 8 Sprossen dabei gehabt.
Das sind alles Basketballspieler gewesen, du.
Oder so. In allen Variationen mittlerweile, wie die Handschuhe droben sind, das rechte weiße Bild ist sogar noch gut, weil mittlerweile gibt es ja verschiedene Anlagenhersteller, die wo auch einen Alarmierungsgeber dabei haben. Hier wurde auch der Alarmierungsgeber nochmal mit einem Handschuh abgedeckt. Ah. Da könnte er auch auslesen. Alles möglich. Hier sieht man im Endeffekt, naja, die klassische Beschriftung an der Decke fehlt. So wie die klassische Beschriftung des Doppelboden fehlt, was ein normales regularisches Werk ist, das was die Bauverordnung ja vorgibt, dass die Feuerwehr die Melder gleich findet. Oder so wie hier unter anderem, der Melder ist zwar gekennzeichnet, aber liegt einfach drinnen und nicht festgeschraubt. Ist nicht fachgerecht. Mhm. Oder wie hier. Die eindeutigen 50 Zentimeter links.
Mhm.
Wird schwierig. Oder das klassische Bild, der Maler war da und hat die Meldergruppennummer übermalt.
Ja,
man kann sie nicht mehr vernünftig lesen. Mhm. Das sind die Aufgaben, die ein Betreiber erkennen muss, wenn er seine Begehungen macht, weil er auch dementsprechend die fachtechnische Ausbildung hat oder fachtechnisch sich die Ausbildung eingeholt hat. Gibt es verschiedene Firmen, zum Beispiel beim Stefan, bietet sowas an. Wenn ich schon da bin, muss ich es ja sagen, dass du sowas anbietest. Danke. Bitte. Und das sind halt einfach die Aufgaben, die wo man halt ich aus meinem Alltag kenne mittlerweile. Um der eigenen Betreiberverantwortung gerecht zu werden, sind 3 Schritte nötig. Nehmen Sie sie sich zu Herzen. Denken Sie mal drüber nach. Ich selbst muss mir meiner eigenen Rolle bewusst sein und werden. Was sind meine Aufgaben? Die mit der Rolle verbundenen Aufgaben und Pflichten erkennen oder und weglassen.
Mhm.
Oder entweder diese selbstordnungsgemäß erfüllen oder durch Dritte erfüllen lassen. Das sind, denke ich einmal, die 3 wichtigsten Kernpunkte, wo sich der Betreiber bewusst sein muss, ob er eine Anlage betreiben tut. Weil man muss immer sagen, ich bin der Betreibende. Der Betreiber natürlich ist übergeordnet bei mir ein Vorstand oder sowas ähnliches, der wo im Endeffekt die Hauptverantwortung hat. Aber das funktioniert nicht, weil wenn der 50 Berufe können würde, wird schwierig. Dementsprechend werden ja Aufgaben nach unten delegiert. Also, resultieren wir mal die Betreiberpflichten aus der Rechtsgrundlage zusammen. Wir haben die Bauordnungsrecht, steht was drin. In den technischen Normen steht was drin. Im Arbeitsschutzrecht, Umweltschutzrecht etc. Zivilrecht, Strafrecht, die vertraglichen Pflichten. Die Verletzung von Betreiberpflichten führen zu einer. Jetzt kommen wir mal wieder ein bisschen zu kleines Bauchkrummeln. Ordnungsverhütung, Bußgeldern, Schadensersatzansprüchen, strafrechtliche Haftungen, vertragliche Sanktionen. Das sind vier schwere Punkte. Und das sollten Sie sich bewusst sein, liebe Betreiber. Oder lieber Instandhaltung. Erklären Sie Ihnen das dem Betreiber. Das ist er. Er steht da drinnen. Nicht die Instandhaltungsfirma. Das Fazit daraus ist ja im Endeffekt, es besteht zwar immer grundsätzlich eine Delegation von Betreiberpflichten in gewisser Weise, jedoch bestehen weiterhin Pflichten im Hinblick auf diese, die wo dahinter sind. Sorgfältige Auswahl der Verrichtungshilfen, eindeutige Pflichtenübergaben, Einweisung, ermöglichen Aufgaben, Aussichtung und Kontrolle des eingesetzten Personal oder Dienstleisters muss ich kontrollieren. Rechtzeitige Reaktion bei den angezeigten bzw. aufgedeckten Unzugänglichkeiten heißt im Endeffekt. Okay, Entschuldigung. Herausforderung, die wo dahinter hängen, ist dann im Endeffekt, um der eigenen Betreiberverantwortung gerecht zu werden, sind folgende Schritte nötig. Habe ich vorher nochmal erklärt. Ich bringe es jetzt hier nochmal her, dass man weiß, dass das eigentlich die Aufgabe dahinter sind. Die Pflichten, die wo ich tun muss. Und wie kann ich das tun? Schulung stellt die Fachkunde sicher. Auch für den Betreiber. Heißt, wer Betreiberpflichten übernimmt, sollte seine Fachkenntnisse dementsprechend wissen oder auf den neuesten Stand bringen. Wenn ich mich jetzt nicht fortbilden würde, würde auf dem Stand von 1995 sein, würde ich die von 1995, die VDE 0833 kennen. Da steht nicht viel drin, im Gegensatz zu der jetzigen neuen dann. Ich kann mich nicht auf der beruhen, weil die ist schon nicht mehr gültig. Also muss ich mich immer auf den aktuellen technischen Gewerke fortbilden, sowie auch die Fachkunde, dementsprechend die Ausbildung machen, um die Erfahrung zu erhalten. Am Ende kommen wir jetzt zu einem gewichtiges Zitat, wie die Brandmeldetechnik vor 4511 Jahren waren. Ja, Sie haben die Fenster vergessen und die ganze Installation, dazu fügte der Abwasseranschluss. Und wo ist denn die Brandmeldeanlage? Das ist ja eine reine Bauruine.
Ja.
So, Stefan, ich glaube, wir haben heute mal einen kleinen, großen Durchblick machen können.
Einen größeren Exkurs über das Thema Pflichten und Verantwortung für den Betreiber. Was ist es? Es ist nicht hoffnungslos, ja?
Nein.
Es ist eine Aufgabe, die, also mit dem Instandhalter ist es nicht erledigt. Das ist das erste Learning vielleicht, ja? Viele glauben ja, ja, Wartung, Instandhaltung wird gerne in einen Topf geschmissen. Dann habe ich ja jemanden beauftragt. Das ist es nicht, meine lieben Damen und Herren, liebe Betreiber. Es ist ein bisschen mehr. Man sollte wissen, was man tut. Ich fand auch nochmal den Ansatz, auch die Kontrolle, dass der Errichter das alles richtig macht, also bei der Instandhaltung. Ja, er ist dafür verantwortlich, aber mal reingucken. Der Blick ins Betriebsbuch ist immer gut, ja. Wenn das Ding, sag mal, ein bisschen hat, vorne steht der Name drin und sonst nichts. Wie ich zu sagen pflege, finde den Fehler, ja. Da fehlt dann ja alles, ja.
Richtig. Wenn das Buch leer ist und nichts drinnen steht und ich habe schon seit 10 Jahren eine Brandmeldeanlage, habe einen Vertrag dahinter, das kann nicht sein.
Nein, kann nicht sein. Ja, die Bücher kriegen schon mal Füße, aber in der Regel nicht.
Richtig.
Wollen es nicht schlimmer machen, als es ist, ja. Ja, Schulung bieten wir an, deswegen machen wir nicht den Podcast, aber ja, Begehung, das ist nur eine Halbtagesschulung. Das Ding ist nicht so kompliziert, ja. Das kann man mal immer erklären. Und ansonsten gibt es noch eine Empfehlung abschließend von dir, Jörg.
Nehmen Sie sich diesen Podcast zu Herzen. Gehen Sie in sich. fragen Sie sich als Betreiber, meine lieben Damen und Herren, erfülle ich meine Aufgaben? Und denken Sie an das Beispiel. Sie fahren jeden Tag ein Auto und Ihr Auto ist Ihr Liebstes. So kann auch Ihre Brandmeldeanlage Ihr Liebstes sein.
Dem will ich nichts mehr hinzufügen. Jörg, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank fürs Interview.
Gerne, danke dir, Stefan, hat mich sehr gefreut.